Und unsere Milchstraße ist im gesamten Universum wie ein Atom auf einem Fußballfeld von 10 Kilometer Seitenlänge. Und dann stellt man sich eine göttliche Macht vor, die alles das ins Dasein gerufen hat. Und dann sollte die ein Problem damit haben, dass Maria auf natürlichem Wege schwanger geworden ist oder dass man sie auch weiblich anreden kann.
Mit Herz und Haltung. Debatten, Positionen, Hintergründe. Zu den Fragen unserer Zeit.
Das Kind in der Krippe. Die Weihnachtsbotschaft neu entdeckt. Teil 4. Unter einem guten Stern. Ihr seid im Podcast aus der Katholischen Akademie des Bistums Dresden-Meißen und der Herder-Korrespondenz mit Herz und Haltung. Ich bin Daniel Heinze. Hallo und einen schönen vierten Advent. Weihnachten steht vor der Tür und hier im Advents-Special von mit Herz und Haltung dürfen wir heute zum hoffentlich nur vorerst letzten Mal Dr. Annette Janssen begrüßen. Sie ist die Autorin des unlängst bei Herder erschienenen Buchs Das Kind in der Krippe. Die Weihnachtsbotschaft entstaubt. Durchgelüftet, neu entdeckt. Und mit ihr betrachten wir die Figuren an der Weihnachtskrippe in diesem Advent mit frischen Augen und frohem Herzen. Unsere Krippe ist in den letzten 3 Wochen schon ganz schön angewachsen. Alle Folgen dazu gibt's als Playlist verlinkt in den Shownotes. Nur fehlt noch der Stern über dem Stall. Und die 3 Personen mit den illustren Namen Kaspar, Melchior und Balthasar, die in Tradition und Brauchtum oft mit etwas Verspätung, nämlich erst am 6. Januar im Fokus des Interesses stehen, wenn die heilige Familie eigentlich bereits schon nach Ägypten geflohen ist. Und auch diese Destination war übrigens nicht unbedingt ein Zufall. Aber beginnen wir mit dem, was über allem glänzt, dem Stern und mit Frau Dr. Janssen. Herzlich willkommen hier bei Mit Herz und Haltung.
Vielen Dank.
Von Herrnhut in Sachsen, so viel Lokalpatriotismus im Bistum Dresden-Meißen darf sein, in alle Welt, zählt er zum unverzichtbaren Inventar für die Weihnachtsdeko in Fußgängerzonen, in Kirchen und Wohnungen. Welche Bilder zauberte dieser Stern aber in den Köpfen der ersten Hörerinnen und Hörer der Geburtsgeschichte? Mal abgesehen davon, dass so ein funkelndes Himmelsding für sich genommen ja schon was Schönes und Sehenswertes ist.
Na, der Stern, der sagt halt vor allem, hier können wir eine alte Geschichte wiedererkennen und können quasi uns derer Motive bedienen, um auszudrücken, was wir über Gott und Gottes Geschichte mit dem Menschen sagen wollen. Und diese Geschichte, die aufgerufen wird, wenn da heißt, ein Stern, die Sternkundigen aus dem Osten folgten diesem Stern, das ist die Geschichte um Biliam. Das ist ein Fremdprophet. Also das ist eine Geschichte, die uns zurücktransferiert in der erzählten Zeit, in die Zeit der Wüstenwanderung, kurz bevor Israel in das Land seiner Hoffnung kam. Da merken das die Leute, die da im Land schon leben, also vor allem der König der Moabiter. Mit Moab wird Israel für eine lange Zeit in einer engen räumlichen Konkurrenz auch bestehen. Und Balak, der Heerführer der Moabiter, der soll jetzt einen Propheten ranschaffen, damit der das Volk Israel verflucht. Und er findet auch einen Propheten, das ist Biliam. Das ist interessanterweise, obwohl er selber kein Hebräer ist, also nicht aus dem Volk Israel stammt, es ist aber der einzige biblische Prophet, der auch außerbiblisch bezeugt ist, also über den es auch eine außerbiblische Quelle gibt. Und der wird jetzt also dazu gerufen. Das ist, kommen wir übrigens nochmal an den Grund, warum es auch einen Esel bei der Krippe gibt. Denn der Engel Gottes stellt sich Biliam in den Weg und will also verhindern, dass Biliam das Volk Israel verflucht. Und nur die Eselin, auf der Biliam reitet, die nimmt den Engel Gottes wahr. Biliam selber nicht. Und dann versucht sie auszuweichen, sie schrappt deswegen Biliams Fuß gegen eine Mauer, sie bockt und sie geht in die Knie und Biliam schlägt diese Eselin deswegen. Und dann erst bemerkt er den Engel. Und die Eselin sagt, warum hast du mich geschlagen? Und der Engel auch, der Engel fragt, warum hast du deine Eselin 3-mal geschlagen? Das ist die Begründung, warum im Judentum Tierquälerei verboten ist. Und der Engel führt dann noch aus, dass wenn die Eselin nicht ausgewichen wäre, dann hätte der Engel Biliam getötet, die Eselin aber am Leben gelassen. Und Biliam ist jetzt also ordentlich durchgeschüttelt, geht dann trotzdem zum vereinbarten Treffpunkt. Und dann, da kommen wir wieder an so etwas, dass es Wörter gibt mit einer sehr gegensätzlichen Bedeutung. Also so wie Hirte sehr arm und König sein kann, so ist es auch mit dem Wort segnen. Das kann segnen heißen, Barach auf Hebräisch. Das kann aber auch fluchen heißen. Es heißt öfter segnen. Es kann aber auch fluchen. Also die ganz grundsätzlichen Sachen sind oft, haben oft eine gemeinsame Wurzel. Hier wird's gefährlich. Hier ist Gottes Nähe. Und Bileam nimmt also quasi seinen Job wahr. Also so ein bisschen wie die Schlange in der Paradieserzählung. Ne? Also das, da ist es nackt und weise, die das, was das eine Wort bedeuten kann. Bileam macht, was er soll, nämlich Barach, aber nicht fluchen, so wie es jetzt intendiert ist, sondern segnen. Und dann sagt Bileam, das ist eine lange Prophetie, dann ein Stern geht auf in Jakob, ein Zepter hebt sich in Israel. Und deswegen haben wir in der Weihnachtsgeschichte den Stern. Denn dann wurde halt quasi gesagt, ein Stern geht auf in Jakob, das Volk gelangt zur Fülle der Gottesnähe. Und gelangt ans Ziel seiner Hoffnungen. Und das wird jetzt an diese Geburtsgeschichte erzählt. Und wenn es ein Regenbogen gewesen wäre damals, dann wäre ein Regenbogen über dem Stall oder über der Krippe, über dem Haus in Bethlehem, wo die Familie Zuflucht gefunden hat, dann hätte da halt ein Regenbogen gestanden.
Wir sehen mal wieder, das ist das, was sich ja auch durch die gesamte Adventszeit und durch unsere Gespräche durchzieht, dass eben all diese Begriffe, all diese Symbole, all diese Details alles andere sind als zufällig und eben nicht bloß das, was man im ersten Blick sieht. Das ist halt eben nicht nur ein Himmelskörper, sondern es ist eben aufgeladen mit diesem Wissen, mit diesem kulturellen Wissen und mit dieser Tradition auch aus der jüdischen Geschichte und von den Erzählungen, die damals einfach eine Rolle gespielt haben und die damals einfach auch Mainstream-Erzählungen waren. Die Menschen kannten diese Geschichten und Bilder.
Ganz genau. Die Menschen kannten diese Geschichten. Und wir haben manchmal die Tendenz, wir haben so eine Umkehr gemacht. Also die Autorinnen, Autoren der zweittestamentlichen Schriften, die nehmen Motive aus dem Ersten Testament, um zu zeigen, dass das, was sie schreiben, bedeutsam ist und eine wichtige Wahrheit enthält. Und wir denken oft heute, dass vom Ersten Testament nur das bedeutsam ist und nur das eine Wahrheit enthält, was auch im Zweiten Testament vorkommt. Quasi, es ist also einmal rumgedreht. Und deswegen denken wir zum Beispiel, die Geschichte um Bileam ist wichtig, weil ja in Bethlehem auch der Stern auftaucht. Also von der Genese her ist es genau andersrum. Also es gibt diese Geschichte schon. Der Stern, der aufgeht in Israel, also der Stern geht auf in Jakob und das Zepter erhebt sich in Israel. Also die Herrschaft nimmt da ihren glücklichen Ausgang. Deswegen gibt es nachher die Geschichte von dem Stern.
Wir haben ja ganz zu Beginn unserer Unterhaltung in der ersten Folge auch darüber gesprochen, dass es vielleicht ja mal an der Zeit wäre, auch über die Lesungen in den Gottesdiensten nachzudenken, auch in einem anderen Kontext sicherlich. Aber auch hier wieder wäre es ja mal eine Anregung, die vielen Texte auch mal oder die vielen Bezüge auch mal zu sehen, die vielleicht einfach nicht auftauchen in den Gottesdiensten, weil wir einfach eine feste Leseordnung haben und, wie Sie es gesagt haben, eine ganze Menge von Texten einfach gar nicht mehr sehen, weil sie auch in unserem christlichen religiösen Alltag kaum noch auftauchen.
Ja, wir hören oft die Untertöne nicht mehr mit. Also dadurch verlieren die Geschichten natürlich auch eine gewisse Tiefendimension. Das Problem ist, dass man in unserer heutigen Leseordnung gerade der Umgang mit den ersttestamentlichen Schriften leider oft sehr beengt ist. Also die werden in der Sonntagsleseordnung nicht in einem großen Bogen gelesen, sondern immer so aufs Evangelium hin passend ausgesucht. Und das macht wiederum etwas mit der Wahrnehmung. Dann klingt es nämlich so, als sei das Erste Testament immer nur dafür da, quasi eine Ouvertüre anzustimmen oder eine Frage zu stellen, eine Sehnsucht zu formulieren und das Zweite Testament dann dafür da, hier die Erfüllung und ist es quasi wahr geworden, zu markieren. Das verweist das Erste Testament auf einen vorläufigen Platz, ne, der dann nachher überboten wird vom Zweiten, den es aber für die, die das Zweite Testament geschrieben hatten, überhaupt nicht hatte. Das war ja die Sammlung heiliger Schriften. Und es war nicht etwas Vorläufiges und sie wollten es auch nicht quasi in den Status von etwas Vorläufigem tun.
Also ging es nicht darum, was zu Ende zu schreiben, ne? So, das war, glaube ich, nicht die Intention, sondern es war eher was dazuzulegen.
Ja, genau. Ja, was heißt schon zu Ende schreiben? Also Das heißt, das, was einem selber, was man erfahren hat, und was ein wichtiges Element im Glauben an Gott wird, dass man das noch einmal einordnet, einsortiert und sagt, das ist nichts Fremdes. Das kommt aus unserem Glauben heraus. Das ist ganz in unserer Tradition. Wir erfinden hier nichts Neues. Und später ist es genau dazu geworden, ne, das, was ich stille Posteffekte genannt habe, da ist natürlich was Neues entstanden. Menschen sind ja ausgesprochen religionskreativ. Und dann hat sich das ganze Bild eben auch verändert. Und heute erscheint uns das quasi als wünschenswert, dass etwas Neues dazu kommt, weil das Erste und das ursprünglich irgendwie als nicht ausreichend erscheint. Na, erst mit Jesus sei das Ganze dann komplett, das Bild. Aber so war es von denen, die es geschrieben haben, nicht intendiert, sondern die haben damit gezeigt, dass es wirklich verlässlich ist, dass es zu ihrem Glauben dazugehört und dass sich der Glaube darin, dass er darin eine Gestalt gewinnt. Und dass man damit nicht irgendwie abweicht, sondern aus der Fülle der Schrift lebt.
Kommen wir nochmal zurück zum Stern, denn der ist ja auch ganz wichtig für einige, ich hätte beinahe drei gesagt, aber auch das ist ja nicht ganz sicher, aber für einige Gestalten, die diesen Stern brauchen, um zur Krippe und zu Jesuskind zu finden, nämlich die, ja, was denn da, die heiligen drei Könige, die Weisen aus dem Morgenlande, welche Rolle spielen die, wie viele auch immer, die dann noch an die Krippe kommen?
Das sind die Magoi, so sagt es der griechische Text, das heißt, ist eigentlich ein Wort für, ja, wir sagen heute Magier in der Übertragung. Das sind die Sternenkundigen, die aus dem Osten kommen. Und wenn man sagt aus dem Osten und jetzt Bethlehem ist, wenn man den gesamten Raum des Vorderen Orients nimmt, dann ist ja Bethlehem ziemlich küstennah. Das heißt, da hat man einen riesigen Bereich, wo die herkommen konnten. Also der Osten ist ein unglaublich großes Gebiet und es gehört zum kulturellen Wissen der Zeit, dass in diesem Gebiet wir können das mit Namen versehen, Sumerisches Reich, Babylonisches Reich, so, dass da sowohl die Mathematik als auch die Sternenkunde auf einer hohen kulturellen Blüte stand. Und wenn jetzt die Magoi aus dem Osten kommen, dann heißt es, die kommen aus diesem Gebiet, wo Sternenkunde wichtig ist und wo man da die Experten vermuten kann. Und da kommen Leute, für die es in dem kulturellen Wissen der Zeit, wo es auch deren Job ist, bei der Geburt eines neuen Königs zugegen zu sein und den als den neuen König zu bestätigen von seinem Horoskop her. Und dass die das dann bei Jesus tun, ist natürlich dann eine total gute Geschichte einfach. Dass die halt auch dann rechtzeitig in Bethlehem da sind und dass der eigentliche König sich als so unköniglich, als so unwürdig erweist, dass er nur auf seine eigene Person guckt und überhaupt nicht auf das Volk, für das er eigentlich zuständig ist.
Für mich waren diese oder sind diese Magier, diese Weisen aus dem Morgenland, aber auch immer irgendwie so ein Fremdkörper, so ein störendes Element. Natürlich braucht es diese Validierung, das ist der König, um den es geht, das ist das Jesuskind in der Krippe. Aber ne, es ist alles so ein bisschen heimelig, ein bisschen abgeschlossen und plötzlich bricht da so die weite Welt irgendwie in die Geschichte ein. Also ich finde diese Komponente immer ganz spannend, dass die eben von weit her kommen und dass das eben auch mal kein Bezug zwingend ist zur jüdischen Tradition sondern dass es eben darum geht, da kommt jemand aus der Ferne oder lese ich da zu viel rein?
Nein, überhaupt nicht. Das ist einmal ein Element der Weihnachtsgeschichten, die jetzt nicht genuin auf dem Boden oder mit den Motiven der hebräischen Bibel unterwegs ist, außer halt, dass es der Stern ist. Wie gesagt, wenn Bileam einen Regenbogen gesehen hätte, dann wäre es halt ein Regenbogen gewesen, aber den kann man nicht über so lange Zeiten folgen. Insofern ist der Stern eigentlich schon ein praktisches Motiv. Aber so ist das, wenn ein Autor oder ein AutorInnenkollektiv eben auch die eigene Gegenwart mit reinschreibt. Also ne, wenn man einen Zeitbezug reintut, dann ist das für die später Lesenden ein etwas rätselhaftes Element. Warum kommen da Magoi aus dem Osten? Aber wer damals die Zeitgenosse, Zeitgenossin war, hat das selbstverständlich erkannt, weil es ein unglaublich großes Propagandaspektakel von inszenierter Macht und Herrschaft gab, an das dieser Zug der Magoi erinnerte, wie er im Evangelium ist. Es gab nämlich genauso einen Zug der Magoi, dem der Bruder des Königs der Parther mit Namen Tiridates ist mit diesem Zug nach Rom gereist, um sich Kaiser Nero zu Füßen zu werfen, um von ihm die legitime Herrschaft über Armenien übertragen zu bekommen. Und die sind dann auch noch auf einem anderen Weg wieder zurück. Also es war ein unglaubliches Spektakel. Der Zug war sehr lange unterwegs, ich glaube auch etwas über 2 Jahre. Und der war mit viel, wie das halt so ist, wenn man ein großes Regierungsspektakel hat, dann hat man auch viele Leute, die damit ihre Geschäfte machen. Und das ist ein bedeutender Wirtschaftsfaktor für diese Zeit. Und das ist etwas sehr Eindrückliches. Und diese Sterndeuter, die Matthäus dann im Evangelium erwähnt, die reisen eben nach Bethlehem und nicht nach Rom und zu Jesus und nicht zu Nero. Und das heißt, da haben wir einen aktuellen Zeitbezug, der sagt, dieses ganze Machtspektakel, diese Männer, die die Welt unter sich aufteilen und die alles, was sich nicht wehren kann, unter ihre Gesetze bringt, die die eigenen Leute deutlich bevorzugen und die anderen zum Fußvolk der Geschichte machen, die haben nicht das letzte Wort. Also weil das, was wirklich von Bedeutung ist, das ist dieses Kind im Haus der Familie, wo es zusätzlich aufgenommen worden ist, in Bethlehem. In so einem echt, naja, man kann nicht sagen gottverlassenen Nest, denn es ist ja gerade total gottvoll, aber eben in einem wirklich nicht auf der Hauptachse des Weltgeschehens.
Und am unerwartetsten Ort von allen wahrscheinlich. Ja.
Ganz genau.
Wie finden Sie das eigentlich, wenn Menschen mit diesem Stern versuchen, tatsächlich historisch irgendwie ranzugehen und zu überlegen, kann man da das Geburtsdatum von Jesus irgendwie nachvollziehen? Ist das vielleicht der Nordstern? Oder finden Sie das illegitim, weil Sie diesen Blick auf den Symbolgehalt lassen haben? Oder kann man auch da irgendwelche Wahrheiten finden, die vielleicht jetzt nicht im Zentrum unserer Betrachtungen jetzt hier in diesem Advent stehen? Aber wie gucken Sie auf diese Menschen, die also so versuchen, so eine Historizität herzustellen? Das sind ja auch nicht alles Spinner, sondern das sind ja durchaus Menschen, die auch irgendeinen Forschungshintergrund haben oder womöglich sagen, ich will mich auf diese Art und Weise vielleicht auch irgendeiner Wahrheit nähern.
Also das kann man natürlich machen. Also da ist ja überhaupt nichts Verwerfliches dran. Ich finde Sterne angucken immer gut. Also allein um die Dimensionen klar zu kriegen, ne, wie unser religiöses Sprechen oft Gott so klein macht. Also ich bin durchaus eine totale Verfechterin davon, mehr Astrophysik ins Theologiestudium. Tät uns allen gut. Also einfach um sich klar zu machen, wie bruchstückhaft alles ist, was wir von Gott erzählen können. Das geht nicht darum, war es so historisch, ja oder nein. Die Welt ist, ne, wie Bonhoeffer sagt, die Welt ist Gottes so voll und Gott ist so unfassbar groß. Also wenn wir uns vorstellen, wir sind in unserer Milchstraße. Ich weiß nicht, ob Sie bei sich auch so wenig lichtverschmutzte Regionen haben. In meinem Bistum wäre es der Nationalpark Eifel.
Ja, ich wohne leider in der Großstadt, mir ist das leider verwehrt, aber ich weiß, was Sie meinen.
An klaren Abenden kann man die Milchstraße sehen. Und dann weiß man, wir mit unserer Erde sind im Vergleich zu dieser Milchstraße wie ein Sandkorn auf einem Fußballfeld. Und unsere Milchstraße ist im gesamten Universum wie ein Atom auf einem Fußballfeld von 10 Kilometer Seitenlänge. Und dann stellt man sich eine göttliche Macht vor, die alles das ins Dasein gerufen hat. Und dann sollte die ein Problem damit haben, dass Maria auf natürlichem Wege schwanger geworden ist oder dass man sie auch weiblich anreden kann. Also das ist jetzt, da stimmen dann die Dimensionen nicht mehr. Und deswegen ein Blick in den Himmel tut immer gut. Die Bibel ist auch mit Blick in den Himmel geschrieben worden. Und natürlich kann man da total interessante Sachen finden und man kann sich auch nochmal ganz anders connecten mit den sternenkundigen WissenschaftlerInnen der damaligen Zeit, die ja auch wirklich sehr präzise Beobachtungen angestellt haben mit einem unfassbaren Wissen, das wir heute oft auch nur beneiden können. Und dann dabei sich, ich finde, den eigentlichen Wert davon zu denken, wow, das Licht der Sterne ist so alt, dass auch die Menschen, die diese Geschichten damals erzählt haben und die sie aus ihrer Gegenwart erzählt haben, dieses Licht dieser Sterne schon gesehen haben. Das finde ich grandios. Also sich vorzustellen, dass der Stern, der kann jetzt auch schon wie lange verloschen sein, ja. Aber sein Licht kam vor 2000 Jahren bei uns her an und kommt heute auch noch hier an. Und das finde ich den eigentlichen Wert. Und dann kann man natürlich auch noch herausfinden und auf diesem Wege auch noch einiges über Astronomie, Wissen vermitteln, ne, was so auffällige Himmelsphänomene der damaligen Zeit waren, wie oft die ungefähr wieder zu erwarten sind. Und dass es natürlich auch sein kann, dass solche Himmelsphänomene, wie man sie damals schon auch beobachtet hat, auch diese Erzählungen mit unterfüttert haben. Das hat selbstverständlich nichts damit zu tun, welcher Stern es nun wirklich war. Also, weil es ist halt Literatur. Aber die Menschen, die diese Literatur geschrieben haben, haben ja auch in den Himmel geschaut.
Blicken wir ein letztes Mal nochmal in den Text der Weihnachtsgeschichte und schauen uns nochmal an, was nach dem Besuch der Magier noch gewesen ist. Die neue Familie muss dann schon hastig aufbrechen, da von Seiten der Obrigkeit Gefahr für das neugeborene Kind droht. Das Ziel des Exils für die nächsten Jahre ist Ägypten, haben wir auch schon in diesem Advent drüber gesprochen. Das liegt zwar in der Region, aber auf Ägypten fällt die Wahl ja auch nicht ganz zufällig. Auch da gibt es ja wieder ein paar Bedeutungsebenen, denn Ägypten und Israel verbindet ja auch im Ersten Testament schon eine jahrhundertelange Geschichte. Vielleicht können wir da zum Schluss auch nochmal drauf blicken. Wieso das und warum geht es da gerade in Ägypten weiter?
Es geht in Ägypten weiter, weil das der Ort des Exils ist. Also schon der ersttestamentliche Josef, der wie der zweitestamentliche Josef ein Träumer ist, den hat es ja auch nach Ägypten verschlagen, als ihn seine Brüder verkauft haben und der mit einer Sklavenkarawane nach Ägypten gekommen ist. Nach Ägypten kommt die restliche Volksfamilie, ne, da ist ja die Geschichte des Volkes als Familiengeschichte erzählt, kommt nach, als im Gebiet Israel-Palästina-Kanaan, als da eine Hungersnot herrscht. Und dann müssen sie nach Ägypten fliehen. Und aus Ägypten wiederum fliehen sie, als die Verhältnisse dort für sie unerträglich werden. Und dann unter Moses Führung, Mose und Miriam übrigens, die auch die Frauen durchs Schilfmeer führt, nur leider bricht in jeder Osternacht die Erzählung unmittelbar vor dem Auftreten von Miriam in der Kirche ab, was sehr schade ist. Ist eines der ältesten Stücke der Bibel, die dort gesungen werden. Und aus Ägypten wird die Verheißung an Abraham wieder aktualisiert. Es wird ein großes Volk sein und es wird in Freiheit leben. Ägypten und Israel ist immer wieder, dass es da zu Austauschen kommt. Also Hagar, die Sklavin von Sarah, die den ersten Sohn Abrahams auf die Welt bringt, Ismael, die ist auch eine Ägypterin. Und die wird wie später das ganze Volk, das zieht dann im Exodus aus Ägypten aus und Hagar will nach Ägypten zurück und an dieser Stelle macht sie die erste Gotteserfahrung, die ein Mensch in der Bibel in ein Wort von Gott bringt. Also ne, zu sagen, du bist ein Gott des Sehens, du bist Gott, der mich sieht. Und an dieser Stelle komme ich nochmal zurück, das hatten wir eigentlich bei den Frauengeschichten. Ne? Maria wird ganz ähnlich angesprochen wie Hagar, jetzt allerdings im Lukas-Evangelium, nicht bei Matthäus, wo wir ja gerade waren. Nämlich, du hast in deinem Bauch, sagt der Engel zu Hagar in der Wüste, und du wirst einen Sohn gebären und dem sollst du den Namen Ismael geben. Und zu Maria sagt der Engel, mittlerweile mit Namen Gabriel, vielleicht ist ja der gleiche, weiß man nicht, du wirst haben in deinem Bauch, ne, weil Maria weiß dann auch nicht, dass sie schwanger ist, während Hagar wegen der Schwangerschaft ja in Konflikt mit ihrer Herrin kam und deswegen geflohen ist. Und du wirst einen Sohn gebären und ihm den Namen Jesus geben, Jeshua, Rettung. Und das heißt in beiden Fällen nicht, dass mit der Schwangerschaft irgendwas medizinisch Außergewöhnliches wäre, sondern dass es ein Volk geben wird, neben Israel, was trotzdem genauso unter dem Segen Gottes steht. Bei den Ismaelitern und bei den Jesusgläubigen, die jetzt anfangen, zu der Zeit, wo diese Geschichte erzählt wird bei Lukas, sich auch unter den Heiden, unter den Nichtgläubigen auszubreiten und mit ihren Geschichten und ihrem Glaubensgut dort Fuß zu fassen. Das heißt, Ägypten, Israel, da gibt's ganz viel Austausch und in dieser Kommunikation, in diesem Austausch hin und zurück und hin, ist ganz viel von der Geschichte Gottes mit Israel drin. Und diese ganze Geschichte wird quasi wieder aktualisiert, wenn die junge Familie flieht. Die hätte ja sonst auch mit den Sterndeutern mitgehen können, weiter nach Osten. Aber darum geht es nicht. Es geht darum, dass die Rettungsgeschichte, wo Ägypten der Gegenpol ist, auch der Ort, der Gottes als ein Ort der Gottesferne auch erlebt wird, wo das quasi das ist, wo man einmal durch muss, um wieder in das Land der Verheißung zu kommen.
Frau Dr. Jansen, gegen Ende Ihres Buches schreiben Sie diesen Satz: Weihnachten kann mehr sein als eine sich entfernende Erinnerung, weil es mehr ist als eine vergangene Geschichte. An der Stelle ganz, ganz herzlichen Dank für viele Geistesblitze, für viele Aha-Momente, die ich als verfrühtes Weihnachtsgeschenk empfunden habe in unserer Unterhaltung und auch beim Lesen Ihres Buchs. Die Weihnachtskrippe mal neu zu betrachten, die Geschichte mal neu anzuschauen. Wir von Mit Herz und Haltung wünschen allen Hörerinnen und Hörern und natürlich auch Ihnen ein frohes und gesegnetes Weihnachtsfest. Und wir wollen zum Schluss einfach nochmal fragen, gibt es vielleicht etwas, was Sie unseren Hörerinnen und Hörern mit diesem neuen Blick oder diesem frischen Blick auf Weihnachten als Weihnachtswunsch in diesem Jahr dazulegen wollen?
Was ich wünschen würde, erstens gesegnete Weihnachten und zweitens keine Angst davor, dass es eine Geschichte ist. Es verliert nicht, wenn es nicht historisch exakt so war. Und man muss auch nicht alles wissen, was es darüber zu wissen gibt. Richtig schön wird es dann, wenn man tut, was die damaligen LeserInnen, HörerInnen, was die Autoren getan haben, nämlich den Glauben an die Fülle Gottes, der sie begegnet sind im Leben Jesu von Nazareth, den einschreiben in ihre eigene Geschichte, in ihren Alltag, in ihre Einraumhäuser, in ihre kulturelle Gegenwartserfahrung mit dem Zug der Magoi, wenn die eigene Geschichte als Gottes durchwirkt wahrzunehmen, weil nichts herausfallen kann aus der Gegenwärtigkeit Gottes. Das fände ich ein ganz schönen Weihnachtswunsch. Dafür braucht man nicht viel zu wissen. Dafür braucht man es eigentlich nur so zu machen wie Maria, ein offenes Herz und ein geduldiges Ohr.
Frau Dr. Jansen, vielen Dank dafür und auch Ihnen frohe Weihnachten.
Frohe Weihnachten Ihnen auch.
Wir von Mit Herz und Haltung verabschieden uns in eine kleine Weihnachts- und Jahreswechselpause und ab Januar starten wir dann wieder voll durch und bieten euch wieder Woche für Woche spannende Gespräche und Beiträge rund um die aktuellen Fragen aus Religion, Gesellschaft und Kultur. Und wer Annette Jansen mal live erleben will, der kann sich jetzt schon mal 2 Tage im März fett im Kalender anstreichen. Am Freitag, dem 14. März, ist die Autorin zu einer Lesung unter dem Titel »Wenn Gott zum Kaffee kommt« im Haus der Kathedrale bei der Katholischen Akademie in Dresden zu Gast. Und am Folgetag, am Samstag, dem 15. März, gestaltet sie den ökumenischen Praxistag Mehr als Vater, Herr und König, liturgische Sprache gestalten in Dresden mit. Alle Infos dazu findet ihr natürlich vorab auf der Website der Katholischen Akademie, lebendig-akademisch.de. Und damit ihr es nicht verpasst, wenn wir nach der Pause im Januar wieder zurück sind, abonniert einfach diesen Podcast im Podcast-Player eurer Wahl. An der heutigen Folge mitgearbeitet haben Emily Siegel, Jonathan Burger und ich, Daniel Heinze. Tschüss, gesegnete Weihnachten und schon jetzt alles Gute für ein hoffentlich frohes neues 2025.
Mit Herz und Haltung. Ein Angebot der Katholischen Akademie des Bistums Dresden-Meißen und der Herder-Korrespondenz.